NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Willkommen, ich bin Miron Tinnenberg. Heute betrachten wir Herausforderungen, die viele Lehrerinnen und Lehrer beschäftigen, wenn es im Unterricht um den Nahostkonflikt geht. Denn viele von ihnen erleben Situationen, auf die sie in ihrer pädagogischen Ausbildung kaum vorbereitet wurden. Sie sollen in ihren Klassen über diesen sehr komplexen Konflikt sprechen und das am besten sachlich begründet und ohne vorschnelle Wertungen. Doch im Schulalltag treffen sie häufig auf Jugendliche, die durch die sozialen Netzwerke stark emotionalisiert sind und bei der Komplexität des Themas in Diskussionen häufig auf einfache Schlagworte oder Argumente in Schwarz-Weiß-Kategorien setzen. Und diese Argumente sind leider häufig auch antisemitische Stereotype, Bilder und Erzählungen. Seit dem 7. Oktober hat sich die Dynamik noch einmal verschärft. TikTok-Clips, Insta-Reels und Telegram-Posts mischen persönliche Betroffenheit zum Teil mit Propaganda, Verschwörungsmythen, Glorifizierungen von Terroristen und gezielten Desinformation. Viele Lehrkräfte berichten, dass sie dieser Flut kaum hinterherkommen, weder zeitlich noch fachlich, und sich deshalb im Klassenzimmer schnell in der Defensive wiederfinden. Genau an dieser Stelle setzt ein gemeinsames Projekt der Hochschule für jüdische Studien Heidelberg und der Pädagogischen Hochschule Heidelberg an. Eine der zentralen Stimmen darin ist die Rabbinerin und Professorin Birgit Klein. Sie ist Historikerin und Leiterin des Lehrstuhls für Geschichte des jüdischen Volkes an der Heidelberger Hochschule für jüdische Studien. Doch das gesamte Projekt steht vorerst vor dem Aus. Über die Gründe spreche ich mit Birgit Klein und weshalb es gerade in dieser Situation wichtig ist, historische Kenntnisse, Medienanalyse und Empathie zusammenzudenken.
Wir wollen mit dem Projekt erreichen, dass sowohl Schülerinnen ab der Sekundarstufe, Studierende, Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte befähigt werden, mit linksextremistischen und extremistischen antisemitischen Argumentationsmustern auf den Social Media kompetent umgehen zu können. Und dass hierdurch auch ihre kritische, wie aber auch empathische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Perspektiven rund um den Nahostkonflikt gefördert werden.
Welche linksextremistischen Argumentationsmuster gibt es denn? Können Sie ein Beispiel nennen?
Eines der Beispiele ist, dass Zionismus Faschismus ist, dadurch die Bewegung, die zur Gründung des Staates Israel geführt hat, verteufelt abgelehnt wird und damit letztlich auch die Existenz des Staates Israel negiert wird und das Existenzrecht aufgrund der aktuellen Politik des Staates Israel. Das ist deshalb als antisemitisch auch zu werten, weil die gleichen Maßstäbe in der Regel nicht an andere Staaten herangeführt werden, also jetzt aufgrund der aktuellen Politik der USA unter Präsident Trump nicht grundsätzlich das Existenzrecht der Vereinigten Staaten in Frage gestellt wird.
Welche Faktoren gibt es denn, die zur Radikalisierung der Jugendlichen führen?
Wenn beispielsweise Studierende und Jugendliche eine sehr niedrige Ambiguitätstoleranz haben, also Schwierigkeiten haben, mit sehr komplexen Phänomenen umzugehen und dann dazu neigen, relativ schnell in ein Schwarz-Weiß-Muster zu fallen, wirkt das radikalisierungsfördernd, gerade im Kontext des Nahostkonflikts und auf die Art und Weise, wie sie entsprechende Posts auf den Social Media wahrnehmen. Hinzu kommt, dass die Wirkung der Posts auf den Social Media durch Echokammern, wie sie genannt werden, das heißt durch Algorithmen verstärkt werden, was Jugendlichen und jungen Erwachsenen meistens auch nicht bewusst ist, und dass selbstverständlich ihr soziales Umfeld sie zunehmend auch anfällig macht für eine einseitige, radikale Wahrnehmung. Und wir werden zunächst in leitfadengestützten Interviews untersuchen, wie genau diese drei Faktoren eine Rolle spielen auf die Art und Weise, wie Jugendliche, junge Erwachsene die Social Media nicht nur nutzen, sondern wie sie auch die Inhalte entsprechend wahrnehmen und gegebenenfalls dann auch Fake News nicht identifizieren können? Wie sind sie durch ihre Biografie geprägt? Wie sind sie durch ihr unmittelbares soziales Umfeld geprägt? Das heißt, durch ihre FreundInnen oder auch durch ihre Familie und die Art und Weise, wie in ihrer Familie über den Nahostkonflikt gesprochen wird.
Wie soll es dann in Ihrem Projekt weitergehen?
Also aufgrund dieser Erkenntnisse aus den Interviews wollen wir Workshops und Argumentationstrainings entwickeln. Workshops und Argumentationstraining, die dann sehr spezifisch eingehen auf spezifische, teilweise auch radikale Informationen, denen Jugendliche immer wieder in den Social Media begegnen. Eine typische Aussage ist, Israel begeht Völkermord. Auf einem anderen Post können dann Jugendliche lesen, die Hamas benutzt Zivilisten als Schutzschilde. Und die Frage ist, wie lernen Jugendliche mit solchen Widersprüchen umzugehen? Und Umgang mit Widersprüchen heißt auch, durch eine geförderte Ambiguität mit der Komplexität auch umgehen zu können.
Also die Gleichzeitigkeit akzeptieren zu können.
Akzeptieren zu können und zu sehen, dass es beide Perspektiven gibt. Und in den Workshops, in den Trainings soll gefördert werden, auch Perspektiven wechseln zu können. Einmal die israelische Perspektive zu sehen und auf der anderen Seite die palästinensische Perspektive nachvollziehen zu können. Wie gehe ich damit um? Dann auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ein guter Freund oder eine gute Freundin etwas sagt zum Nahostkonflikt, mit dem ich nicht einverstanden bin und eine völlig andere Position vertrete. Wie gehe ich in einem solchen Gespräch vor? Und selbstverständlich gehört dazu auch, dass wir in den Argumentationstrainings auch ein gesichertes Faktenwissen vermitteln. Denn viele erleben es auch als Erwachsene in ihrem persönlichen Umfeld, dass die Kenntnisse über die Geschichte des Zionismus, die Entwicklung des Staates Israel in der Bevölkerung relativ dürftig sind oder gar nicht vorhanden sind. Das heißt, es gehört auch das Wissen von gesicherten Fakten dazu, um Fake News begegnen zu können. Und auch das ist Teil des Argumentationstrainings.
Doch das Programm Demokratie Leben der Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Karin Prien, ist jetzt eingestellt worden und damit sind auch ihre Mittel nicht mehr vorhanden. Wie gehen Sie damit um?
Also es wurde nicht komplett eingestellt, sondern es wurde eingestellt, die Förderlinie der Innovationsprojekte im Zuge des Programms Demokratie Leben. Das Programm Demokratie Leben an sich läuft weiter bis 2032 und wird auch weiter die Fördermittel für Projekte zur Verfügung stellen. Was für uns sich geändert hat, ist, dass die ursprünglich in Aussicht gestellte Förderung des Projektes bis ins Jahr 2028 nicht mehr existiert, in dem Sinne, dass wir planen können für die Jahre 2027 und 2028, in denen dieser ganz wesentliche Teil stattfinden sollte, nämlich die Workshops und die Argumentationstrainings, sondern neu ist für uns, dass es im Juni eine neue Ausschreibung geben wird im Zuge des Programms Demokratie Leben, wo wir uns neu bewerben müssen mit unserem Projekt. Und wir sind zuversichtlich, dass wir dann eine neue Förderung erhalten werden, um die Argumentationstrainings und Workshops durchzuführen. Da allgemein bekannt ist, zum einen, wie gravierend die Problematik gerade ist, was die Fake News auf den Social Media angeht. Also die Problemlage ist für alle ersichtlich. Umgekehrt ist es unser Alleinstellungsmerkmal, Argumentationstrainings gezielt auf diese Problemlage hin zugeschnitten anzubieten, weil es bislang keine anderen Projekte gibt, die diese Argumentationstrainings anbieten.
Vielen Dank für Ihre Zeit, Birgit Klein von der Heidelberger Hochschule für jüdische Studien über das Projekt Medienkompetenz im Zeichen des Nahostkonfliktes, welches vor dem Projekt aussteht und dennoch eine Chance auf Weiterführung hat. Wie alle unsere Gäste und Gästinnen können auch Sie sich ein Musikstück mit einem jüdischen Bezug wünschen. Was möchten Sie gern hören?
Ich wünsche mir Luyehi, Let It Be, ins Englische übersetzt. Damit ist aber wenig Ähnlichkeit mit dem gleichnamigen Titel der Beatles, sondern Let It Be wurde von Naomi Shemer, der Text verfasst, im Kontext des Yom Kippur-Kriegs 1973. Und dieser Song drückt aus die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Yom Kippur-Kriegs. Ich verbinde damit die Hoffnung auf ein baldiges Ende aller kriegerischen Handlungen im Nahen Osten und die Hoffnung, dass alle dort Lebenden möglichst bald in einer politischen Form leben können, die ihren Bedürfnissen und Wünschen gerecht wird, ihren eigenen Bedürfnissen, ohne dass sie damit auch die Wünsche anderer in der Region Lebenden einschränken.
ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד כל שנבקש לו יהי לו יהי בדלת תן מילה טובה בפיו כל שנבקש לו יהי אם נפשך למות שואלת מפריחה ומאסיף כל שנבקש לו יהי לו יהי גם תפילה אחת מפי כל שנבקש לו
Sie hörten die israelische Folksängerin Chava Alberstein, die mit einer weit über 40-jährigen Karriere eine der größten Musikerinnen des Landes ist. Und damit zu den aktuellen Meldungen.
Die oppositionelle CDU-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft verlangt eine rasche Interimslösung für den seit Jahresanfang unbesetzten Posten des Antisemitismusbeauftragten. Hamburg könne in Zeiten wachsenden Judenhasses nicht ohne ein solches Amt sein, sagte Fraktionsvize Anke Frieling. Der bisherige Antisemitismusbeauftragte Stefan Hensel hatte sein Amt Ende vergangenen Jahres niedergelegt. Er begründete diesen Schritt mit der steigenden Zahl antisemitischer und persönlicher Übergriffe. Zuvor hatte es auch eine Auseinandersetzung um eine weitere Amtszeit Hensels gegeben. Der Senat und die jüdische Gemeinde, der Hensel angehört, wollten ihn weitere 3 Jahre im Amt sehen. Damals gab es aber einen weiteren Bewerber, den stellvertretenden Vorsitzenden des israelitischen Tempelverbands, Eike Steinig. Da dieser vom Senat aber nicht in Erwägung gezogen worden war, zog er vor Gericht. Das Amt musste infolgedessen ausgeschrieben werden. Gleichzeitig machte das Gericht die damals bereits erfolgte neuerliche Ernennung Hensels aber nicht rückgängig. Mehr als 2/3 der jüdischen Gemeinden nehmen Deutschland seit dem Angriff der Hamas auf Israel als unsicherer wahr. Das ist das Ergebnis einer Befragung durch den Zentralrat der Juden in Deutschland. Viele Gemeinden vermissen demnach auch die Solidarität der Mehrheitsbevölkerung. Zahlreiche Jüdinnen und Juden hätten sich zudem aus dem öffentlichen Raum zurückgezogen und so ein subjektives Sicherheitsempfinden für sich geschaffen. Zentralratspräsident Josef Schuster sagte, diese in Anführungszeichen Anpassung führe zu einer Verdrängung jüdischen Lebens aus dem öffentlichen Raum. Der Platz direkt vor dem Berliner Abgeordnetenhaus trägt jetzt den Namen der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer. Gestern wurde das Schild mit ihrem Namen offiziell enthüllt. Parlamentspräsidentin Cornelia Seibelt erklärte bei einer Feierstunde im Plenarsaal, den Platz nach Friedländer zu benennen, sei eine dauerhafte Mahnung. Sie habe uns den Auftrag mitgegeben, hinzusehen und Verantwortung zu übernehmen. Ein Jahr nach dem Tod Margot Friedländers sind zahlreiche Schulen, Straßen und Plätze in Deutschland nach der Holocaust-Überlebenden benannt worden. Sie starb am 9. Mai 2025 im Alter von 103 Jahren. Für ihren unermüdlichen Einsatz gegen Antisemitismus und Ausgrenzung wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Soweit die Meldungen.
Und das war die Sendung Shabbat Shalom, heute mit Miron Tenenberg. Jetzt folgt die Auslegung der aktuellen Parascha, also die Auslegung des aktuellen biblischen Wochenabschnittes. Dieser besteht allerdings aus zwei Parashot. Rabbiner Gabor Lengiel aus Hannover hat sich für eine entschieden.
Eigentlich lesen wir einen Doppelwochenabschnitt namens Behar ubechukotai aus dem dritten Buch Moses Vaikra. Ich konzentriere mich auf den zweiten Teil, Bechukotai, auf Deutsch nach meinen Gesetzen. Wenn ihr nach meinen Gesetzen wandelt und meine Gebote beachtet und sie haltet, und wenn ihr mir aber nicht gehorcht und haltet alle diese Gebote nicht, so lesen wir. Wenn wir also die Gesetze halten, werden wir den Regen zur rechten Zeit erhalten, werden wir genug Lebensmittel haben und wir werden sicher im Land Israel leben. Wenn wir aber die Gesetze missachten, die Gebote nicht achten, dann aber, der Ewige wird seinen Zorn gegen uns richten, unsere Feinde werden uns schlagen, unsere Hasser werden über uns Gewalt ausüben, wir werden fliehen. Die Tora schildert sowohl Segen als auch Fluch in sehr farbenreicher Sprache. Einerseits das nationale Wohlergehen als Folge der treuen Beachtung des Bundes und der Gesetze. Andererseits das Unheil, das über uns und ganz Israel hereinbricht, wenn wir dem Bund untreu werden. Wie gehen wir heute mit diesen Versen der Tora um? Unsere Reaktion wird wahrscheinlich anders ausfallen als die unserer Vorfahren. Wir werden vermutlich diese Verse mit Fragezeichen versehen, werden tatsächlich Frömmigkeit und Gehorsam zu Tora materiell belohnt. In der biblischen Zeit herrschte die Einstellung, dass wenn das Volk Gott gegenüber loyal gesinnt war, würde es dem Volk wohlergehen. Wenn aber es treulos war, würde das Volk bestraft. Die Vorstellung einer kollektiven Verantwortung veränderte sich, als die Propheten die religiöse Bedeutung des Einzelnen betonten. Der Prophet Ezekiel entwickelte eine extreme und heute kaum nachvollziehbare Vergeltungsvorstellung. Nach Ezekiel wird der Gerechte mit einem langen Leben und Wohlstand gesegnet, während der Böse ein frühes und schlimmes Ende erfahren wird. Wenn ein Volk überwiegend gerecht war und es ihm deshalb gut erging, hatten auch die Bürger, die es nicht verdient hätten, an diesem guten Schicksal Anteil. Und umgekehrt, wenn nationale Bosheit eine nationale Katastrophe für das Volk veranlasste, war auch eine Minderheit, die gut war, untergegangen. Vielleicht enthält diese Lehre doch einen Funken Wahrheit. Die Stabilität einer Nation hängt tatsächlich weitgehend von der Ehrlichkeit ihrer Bürger und der Gerechtigkeit ihrer Institutionen ab. Moralischer Verfall kann politischen Zerfall nach sich ziehen. Trotzdem frage ich mich, ist Moralität die einzige Bedingung für ein nationales Überleben? Friedliche und kulturell schöpferische Völker wurden durch andere Völker unterdrückt oder ausgelöscht. Wer kann heute behaupten, dass die Ermordung von fast 1 Million Menschen in Ruanda in den 90er Jahren oder Auschwitz gerechte Strafen für die Opfer seien. Noch weniger ist die Übertragung dieser Lehre auf die einzelnen individuellen Menschen möglich. Unmoralische und verbrecherische Menschen können trotzdem Jahre der Gesundheit, des Erfolgs und der Achtung genießen. Und umgekehrt, wie viele gerechte und gute Menschen leiden und sterben allzu früh. Was können wir heute sagen, ohne dass wir die gelesenen Toraverse verwerfen? Erstens, es gibt keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den Verdiensten eines Menschen und seinem Schicksal. Ein Mensch mit ehrwürdigem Charakter kann glücklich oder unglücklich sein, aber auch eine verdorbene Persönlichkeit kann glücklich oder unglücklich sein. Zweitens, die Folgen unseres Verhaltens sind nicht nur auf uns begrenzt, denn im Guten und im Bösen berührt unser Tun das Leben anderer in der Gegenwart und in der Zukunft. Wir können nicht alle Folgen unserer Entscheidungen voraussehen. Shabbat Shalom.
Sie hörten Rabbiner Gabor Lengel aus Hannover mit der Auslegung des Wochenabschnittes aus den 5 Büchern Moschees. Zum Schluss gibt es noch das Vetaher Libenu. Übersetzt lautet der Text: Reinige unser Herz, damit wir dir in Wahrheit dienen, und gib uns, ewiger unser Gott, deinem heiligen Schabbat zum Anteil. Es singen René Wagenaar und Chaim Storossum, begleitet vom Collegium Musicum Judaicum.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.